Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Letztes Jahr um diese Zeit war die Free Agency in der MLB ein stillruhender See, ein Festival der Langeweile. Das ist dieses Jahr komplett anders. Die Winter Meetings sind hinter uns und wir haben diverse große Free Agency Signing, das größte Free Agency Signing der Geschichte der MLB und diverse sehr interessante Trades. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Ist das jetzt die Episode 01 von der 12. Staffel oder ist das jetzt noch die letzte Folge der 11. Staffel?
Ist schon neue Saison, eigentlich schon neue Saison. Ich habe es erstmal unter 12:38.
12, wir haben 12 Saisonchancen, ja. Dann.
Ja, 12:38, aber wir können auch 13:01.
Nee, 13:01 machen wir dann Anfang 25.
Das klingt auch gut, ja.
Ja, dann ist das hier die letzte Folge dieser Staffel und wir haben jetzt keinen Cliffhanger oder so. Wir haben ein oder zwei große Namen, die noch nicht in der Free Agency unterschrieben haben und wir haben noch ein, zwei Namen, die vielleicht auf einen Trade warten. Aber wir mussten natürlich uns jetzt mal treffen, um über die ganz großen Dinger zu sprechen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Und der größte Trade und das größte Free Agency Signing, das haben natürlich die LA Angels gemacht und darüber sprechen wir als erstes, oder?
5 Stunden, oder? Ne?
Also 5 Stunden, ja.
Leider ohne Axel, der ist noch beschäftigt diesem Jahr, ganz krass beschäftigt tatsächlich.
Seit der Aftershow-Party von 93 ist er nicht wieder gesehen worden.
Ich wollte gerade sagen, der ist nicht wieder aufgetaucht, aber nein, der ist arg beschäftigt auf diesem Wege. Grüße.
Juan Soto hat unterschrieben. 15 Jahre, 765 Millionen Dollar. Kein Geld, was in irgendeiner Weise geparkt wird und was er irgendwann 2050 bekommen wird, so wie damals bei Bobby Bonilla oder wie bei Shohei Ohtani. Er bekommt das komplette Geld. Er hat nach 5 Jahren die Möglichkeit, aus seinem Vertrag rauszuopten. Das können die Mets allerdings verhindern, wenn sie dann sein Jahresgehalt von 51 Millionen auf 55 Millionen Dollar hochsetzen. Und damit ist er der bestbezahlte Spieler der Sportgeschichte, vor allen Dingen auch der US-Sportgeschichte, und wird in den nächsten 15 Jahren das Trikot der Mets tragen. Die New York Yankees haben nochmal ein Angebot gegeben für über 16 Jahre 760 Millionen Dollar. Aber vielleicht war es die Suite, die Loge, die er bekommen hat im Mets Stadium, das ihn dazu bewogen hat, bei den Mets zu unterschreiben. Ja, der Vertrag, auf den alle gewartet haben, ist unterschrieben worden. Juan Soto für 765 Millionen Dollar für 15 Jahre unterschreibt bei den Mets. Was waren deine ersten Gedanken, als du das damals gesehen und gehört hast?
Ich hab mir dann gedacht, also wie viele Ringe er dann wohl nach den 15 Jahren haben wird. Das war so mein erster Gedanke tatsächlich. Er hat ja schon einen, deswegen ist es vielleicht nicht sein größtes Ziel gewesen, zu dem Team zu gehen, was am ehesten ja ein oder mehrere Ringe in den nächsten 15 Jahren holt. Ich dachte dann, ja, New York passt, das ist okay. Ich hätte aber tatsächlich erwartet, dass er bei den Yankees unterschreibt und nicht woanders. Deswegen war ich sehr überrascht. Der Preis, am meisten Preis hat mich überrascht, dass hier überhaupt keine Deferred Money ist, also nichts irgendwie später gezahlt wird. Und diese Opt-out-Klausel finde ich fantastisch für die Mets und auch für den Spieler. Also das ist eine der besten Opt-out-Klauseln, die ich in meiner Baseball-Karriere gesehen habe. Ne? Die brauchen lediglich 4 Millionen im Jahr mehr bezahlen. Das ist denn sowohl der Inflationsausgleich, klingt jetzt bescheuert, aber ist vielleicht so gemeint, und dürfen ihn dann bis zum Ende behalten. Oder aber sie sagen eben nein, ich glaube, die Leistungen bringen es nicht mehr in 2029. Du darfst nochmal dich umschauen. Finde ich ziemlich krass. Und ja, wenn man so liest.
Aber es gibt ein Opt-out nur für ihn, nicht für die Mets.
Ja, genau, aber sie können ja reagieren. Mhm. Dann, ne? Sie können darauf reagieren. Das meine ich damit, genau. Also das finde ich gut. Nee, und ansonsten freue ich mich darauf, dass das so früh passiert ist und wir keine Hängepartie hatten. Und klar ist, dass er die Lineup oder das Lineup der Mets verbessern wird, muss mal sehr positiv auszudrücken.
Er wird das Lineup auf jeden Fall verbessern. Er ist ein Spieler, wie die Amerikaner sagen, ein Generational Talent. Offensiv hat er in seiner bislang noch jungen Karriere Und er ist ja eigentlich schon sehr lange dabei. Er ist jetzt 26 allerdings erst. Er ist sehr früh dann schon damit in Verbindung gebracht worden, eines der größten Talente überhaupt der MLB-Geschichte zu sein, was die Offensive angeht. Die Defensive ist nach wie vor zweifelhaft. Es kursieren auch diverse Instagram- und TikTok-Videos mit seiner schwachen Defense. Aber die Offensive ist es halt, die auch in seiner Karriere ihm bislang 36 Wins above Replacement gebracht hat. Und das ist einfach eine unglaubliche Stärke gewesen. Und gerade das letzte Jahr jetzt bei den Yankees war er unfassbar gut und war ja vor allen Dingen auch in den Playoffs unfassbar gut und hat das natürlich dann jetzt nochmal unter Beweis gestellt, dass er dieses Geld nicht wert ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, niemand ist 765 Millionen Dollar über 15 Jahre wert, aber dass er den Mets einen derartigen Gegenwert bringen kann, dass es dieses Investment in irgendeiner Weise rechtfertigt. Wir müssen uns überhaupt keine Gedanken darum machen, ob die Mets jetzt in irgendeiner Weise am Existenzminimum sind oder ob sie sich finanziell überhoben haben. Sie haben mit Steve Cohen einen mehrfachen Milliardär als Besitzer. Das wird nicht so richtig ins Gewicht schlagen und sie haben schon vor 2 oder 3 Jahren so investiert, dass man zwischendurch die Steve Cohen Rule in der Luxury Tax mit reingeführt hat, dass es ein oberstes Limit gibt, an der dann wirklich fast 100% des Gehalts darüber als Steuern abgegeben werden müssen. Also Steve Cohen ist das völlig egal und den Mets ist es egal und sie können das investieren und vor allen Dingen haben sie einige Free Agents im Moment nicht unter Vertrag, die ihr Gehaltsgefüge jetzt nicht so nach oben katapultieren, dass sie Probleme haben, dann Juan Soto bezahlen zu können, ohne die ganz großen Steuern zu bezahlen. Also es ist ein absoluter Win-Move für die Mets und es ist früher als geplant, dass sie wieder in Contention sind. Sie haben letztes Jahr unglaublich gut gespielt. Sie waren eine große Überraschung und jetzt hat Steve Cohen kaum Blut geleckt und hat gesagt, okay, Juan Soto, das größte Talent der diesjährigen Zeit oder der Zeit, in der wir leben, das wird nur bei den Mets unterschreiben. Es war von vornherein so ein bisschen der Gedanke, sie werden ihn unter Vertrag nehmen, die Mets, aber es gab sehr konkurrenzfähige Angebote. Das von den Mets, ja. von den Yankees habe ich gerade eben genannt. Auch die Red Sox haben, ich glaube, 14 Jahre und 710 Millionen oder so geboten. Das waren alles wettbewerbsfähige Angebote. Deswegen bin ich als Red Sox-Fan jetzt auch überhaupt nicht böse, dass Juan Soto für 765 Millionen zu den Mets geht. Was mir die Sicherheit gebracht hat, dass ich frohen Mutes ins nächste Jahr und in die nächsten Jahre schauen kann, ist, dass sie überhaupt so ein Angebot abgegeben haben. Die Giants waren sicherlich interessiert, aber haben sich sehr früh auf einen anderen Namen fokussiert. Über den sprechen wir gleich noch. Aber ja, am Ende war es dann schon fast ein bisschen ein No-Brainer, oder? Dass er bei den Mets unterschreibt.
Ja, weil das Konkurrenzangebot der Yankees, was dann zum Schluss ja im Rennen gewesen ist, dann auch beispiellos war. Ne? Es war jetzt nicht noch jemand, der knapp dahinter ist sozusagen, sondern das war ja schon dann einfach wesentlich mehr Geld, als alle anderen das angeboten haben. Deswegen finde ich auch, dass auch da glaube ich, dass man als Red Sox-Fans und selbst als Yankee-Fan, wenn man sich das jetzt genau anschaut, dann glaube ich, ist das in Ordnung, weil möchtest du über 1 Milliarde Dollar quasi an 2 Spieler ausgeben, die im letzten Jahr schon da waren und die World Series nicht gewonnen haben, so ein Fragezeichen dahinter. Oder möchtest du vielleicht als Yankees jetzt gucken, wo kann ich noch Löcher stopfen, die, ne, die da sind, die wir vielleicht noch füllen müssen, dass Juan Soto jetzt diesen Spot in der Lineup schlechter macht, das wissen wir alle. Na, also die Yankees sind an der Stelle der Betting Order sind sie definitiv schlechter geworden, als sie es vorher waren. Das ist logisch, aber ich glaube, der Verlust ist jetzt nicht so groß, dass man da wütend seine Soto-Trikots verbrennen muss, wie ich schon gesehen habe. Auch das gab es auf Instagram. Vielen Dank übrigens an alle, die mir solche Videos dann immer schicken oder uns schicken. Ich muss aber sehr lachen. Nicht alles veröffentliche ich, weil manchmal finde ich, sollte man die armen Yankees-Fans auch in Ruhe lassen. Ja, und deswegen, also ich kann da auch keinen Groll hegen. Ich fand auch die Erklärung, es sind ja manchmal die kleinen Dinge. Ne? Also Juan Soto wäre ein Yankees-Spieler in den letzten 100 Jahren gewesen. Zwar der teuerste, aber einer. Ne? Also er wäre wahrscheinlich niemals auf der Stufe gelandet, wie es Derek Jeter war oder wie es Babe Ruth war oder wie es Joe DiMaggio war oder wie es, also ne, du kannst ja jetzt Namen auflisten, die alle bei den Yankees gespielt haben. Ich glaube, auch das, dieser weiche Faktor, wer bin ich hier in dieser Franchise, hatte was damit zu tun. Ne? Also wir haben gehört, dass die Sicherheitsdienste im Yankee Stadium wohl seiner Familie Probleme gemacht haben. Die Mets haben ihm selbstverständlich eine Luxusloge angeboten für seine Familie oder für Freunde, ohne mit der Wimper zu zucken und so weiter und so weiter. Also es sind wohl eher dann auch diese Dinge gewesen und nicht die vielleicht 5 Millionen Dollar mehr über diese Laufzeit.
Die New York Mets haben Juan Soto jetzt unter Vertrag genommen. Das ist alles nichts, wenn das Lineup ansonsten nicht verstärkt wird. Pete Alonso ist nach wie vor Free Agent zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Das Lineup an sich ist noch mit Lücken behaftet. Die Mets werden nicht untätig bleiben. Sie haben ja auch nicht unbedingt jetzt auf die Bremse gedrückt. Sie werden noch weiterhin dann auch dabei sein und in den großen Geschäften mit dabei sein, auch in den nächsten Tagen und Wochen noch. Sie haben Clay Holmes als Starter verpflichtet, der war auch bei den New York Yankees vorher und hat jetzt einen 3-Jahres-Vertrag für über 38 Millionen Dollar als Starter unterschrieben. Und sie haben Frankie Montas gesigned, 34 Millionen Dollar für 2 Jahre. Das heißt, sie haben ihre Starting Rotation noch verbessert. Allerdings auch im Lineup sollte noch 1 oder 2 Schwachstellen in irgendeiner Weise bedient werden. Weil so, finde ich, hat dieses Lineup noch eine kleine Unwucht. Was sagst du?
Ja. Ja, absolut. Gerade der hintere Teil, ne, der wirkt gerade nicht sehr bedrohlich auf einen gegnerischen Pitcher. Lindor Soto als One-Two-Punch ist schon krass. Also ja. Ich glaube, da muss man sich als Team drauf einstellen, defensiv, definitiv. Aber dann wird's schon. Also dann hat es schon noch Lücken und wir dürfen auch nicht vergessen, das haben ja auch übrigens sehr viele Mets-Fans geschrieben, es sind halt auch immer noch die New York Mets. Also wir wissen, dass auch wenn es alles schlau aussieht, was sie getan haben in den letzten Jahren, es nicht immer zu ihrem Besten dann gelaufen ist. Das heißt also, man geht ja auch teilweise in der Fanschar schon davon aus, dass hier irgendwo noch was passiert, was das Ganze so ein bisschen wieder ad absurdum führt. Ich bin mal sehr gespannt. Aber Gefahr, ja, finde ich, strahlt diese Lineup auf den ersten beiden definitiv und dann wird es schon ein bisschen schwächer. Da bin ich bei dir.
Wenn wir in 15 Jahren mit unserer Season 28 beginnen von Just Baseball und dann auf die Karriere von Juan Soto zurückblicken, auf wie viele Ringe schauen wir dann zurück mit den New York Mets?
Ich würde sagen, dass er einen holt, auf jeden Fall. Ob es 2 werden, da wäre ich schon skeptisch, denn es ist kein Einzelsport, es ist ein Teamsport und da sind viele Kleinigkeiten, die zusammenpassen müssen, weil selbst die dominanten Dodgers der letzten 12 Jahre haben nur 2 Ringe geholt. Und deswegen sage ich einen auf jeden Fall, bei 2 bin ich schon skeptisch.
Was wäre eine erfolgreiche 15-jährige Phase mit Juan Soto?
Ein Ring.
Ein Ring?
Ja.
Niemals.
Ich glaube, das lohnt sich schon für die Mets.
Ich bin sehr
gespannt. Ich glaube nicht, dass. Also, ich glaube, also können Sie.
Wie viele Jahre wird er noch auf seinem Peak Leistungen bringen? 26 ist er jetzt.
32, 33, also 6, 7 Jahre. Bitte, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann ist das der Preis für so einen Spieler. Auch da, ich glaube, wir haben ja jetzt nicht wirklich, ist er so viel wert oder nicht, hattest du angesprochen. Ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Niemand ist so viel wert. Aber für die Franchise hat diese Verpflichtung definitiv einen Wert. Es ist, ich glaube, Buster Olney hat gesagt, es ist der dämlichste Baseballvertrag, der jemals abgeschlossen wurde. Aber das ist egal. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir leben gerade in einer Zeit, in der diese Verträge halt einfach zur Normalität für solche Spieler werden. Ich glaube, 6, 7 Jahre werden sie von ihm bekommen und dann gucken wir weiter. Na, dann schaut man halt nochmal, okay, was kriegt man dann für den Rest der Laufzeit? Und da findet man am Ende ja auch immer Lösungen. Also.
Juan Soto hat für 765 Millionen Dollar unterschrieben und das hat alles in Gang gesetzt. Und ich fand schon vorher, dass diese Free Agency, der Hot Stuff, wie er gerne genannt wird, dass der schon sehr, sehr heiß war und dass sehr viele Verträge schon vor Juan Soto unterschrieben worden sind, dass viele Deals schon vor der Unterschrift von Juan Soto gemacht worden sind. Einer dieser Verträge war der Vertrag für Blake Snell von den Los Angeles Dodgers. 5 Jahre, 182 Millionen Dollar. Es gibt ein bisschen Geld, was deferred ist, also was später gezahlt wird. Da haben die in Los Angeles Dodgers inzwischen ein Geschäft draus gemacht. 52 Millionen Dollar Signing-Bonus. Und mit Blake Snell bekommen sie einen Ace, einen Ace-like-Pitcher. Und er ist der drittgrößte Vertrag für einen Linkshandwerfer in der Major League-Geschichte nach David Price und Clayton Kershaw mit den Dodgers. Für die Dodgers ist es eine Free Agency, eine Verpflichtung, die schon zu einem sehr, sehr guten, zu einer sehr guten Rotation dazugefügt wird. Wir haben Shohei Ohtani, der nächstes Jahr wieder pitchen soll. Wir haben Yoshinobu Yamamoto, wir haben Tyler Glasnow. Dann haben wir noch Dustin May, Tony Gonsolin, Bobby Miller, Clayton Kershaw, wenn er mit den Dodgers nochmal resignt. Der ist ja auch im Moment Free Agent. Aber das ist dann schon eine sehr, sehr starke Rotation, die die LA Dodgers dort haben. Sie waren auch interessiert an Juan Soto, haben sich aber schnell darauf versteift, dann nicht nochmal einen zweiten 700-Millionen-Dollar-Vertrag an einen Spieler zu geben und haben sich auf Blake Snell geeinigt. Und sie haben jetzt sehr, sehr viele, sehr große Verträge unterschrieben. Auch um die muss man sich keine Sorgen machen. Die haben einen fantastischen TV-Vertrag vor einigen Jahren unterschrieben. Und die Los Angeles Dodgers vertiefen ihre Rotation. Und wenn man an die World Series zurückdenkt, muss man auch sagen, sie brauchten auch Tiefe für die Rotation.
Ja, und auch da ist es ja so, egal was in dieser Saison war mit den Verletzungen, du musst dich fürs neue Jahr neu aufstellen. Und du hast jetzt mit Blake Snell den einzigen Linkshandwerfer in deiner Rotation. Es ist kein anderer da derzeit, ne? Das kommt noch auf die Signings an. Du hast jetzt derzeit eine 6-Mann-Rotation, könntest du sogar so durchführen, wenn du möchtest, ne? Du hättest die Namen, die du gerade genannt hast, da kannst du noch Tony Gonsolin dazu nehmen und dann hast du eine derzeitige 6-Mann-Rotation. Was bedeutet, du hast eine 6-Mann-Rotation, aus der du einen wertvollen Pitcher abgeben könntest. Also du könntest zum Beispiel Tony Gonsolin mal auf den Trademark werfen und vielleicht einen Backup-Shortstop bekommen. Oder vielleicht sogar einen echten, aber für den Preis vielleicht nicht. Das heißt, da ist sehr viel, finde ich, eine sehr gute Verpflichtung tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen und auch der Preis. Den Preis finde ich nicht überteuert. Jetzt, ne, wenn man mal vergleicht, das mit dem Soto-Deal ist das, glaube ich, ein vernünftiger Baseball-Move oder nicht?
Ja, du bist vielleicht so ein ganz kleines bisschen geblendet von dem, was Blake Snell im zweiten Halbjahr 2024 für die San Francisco Giants gemacht hat. Er hat Anfang Juli bis späten September hat Blake Snell für die San Francisco Giants ein 1,23er ERA gehabt, 114 Strikeouts, 30 Walks und 81 1/3 Innings. Das ist eine überragende Leistung. Die Frage ist, kann er erstens so lange auf diesem Niveau pitchen oder wird er auf diesem Niveau so lange pitchen können? Auch das wird den Dodgers egal sein, wenn er in 3-4 Jahren nicht mehr so gut pitchen kann, kommt der nächste und sie essen einfach den Vertrag dann noch auf bis zum Ende. Und zweitens, er ist keiner, der dafür bekannt ist, wirklich tief in die Spiele zu gehen. Wir haben dieses Jahr den No-Hitter von ihm erlebt. Das war das erste Mal, dass er überhaupt 9 Innings gegangen ist, das erste Mal, dass er überhaupt über 8 Innings gepitcht hat. Und das ist eine Geschichte, da wird man ein Auge drauf werfen können. Mich überzeugt der Vertrag noch nicht zu 100%. Ich verstehe aber, dass in einem Markt, in dem Starting-Pitcher so unglaublich gefragt sind, dass man da den Preis dann auch in die Höhe treiben kann.
Einmal das zum einen. Zum anderen darfst du nicht vergessen, die Zeiten, in der Starting-Pitcher ins 7., 8. Inning gehen sollen, sind vorbei. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass das eher die Einhörner sind und nicht die Regel. Deswegen glaube ich, dass sie mit 5 bis 6 Innings hier rechnen, als Schnitt, ne, 5 Komma im Schnitt rechnen. Und ich glaube, dann haben sie einen sehr guten Pitcher sich geholt. Es ist nicht, ich glaube, es geht hier nicht darum, 8 Innings von einem Starting-Pitcher zu bekommen. Deswegen finde ich den Deal als smarten Baseball-Move nicht, also auch aufgrund seiner Leistung der letzten Monate, definitiv. Wenn man es aufs Jahr nimmt, hat dann ERA von 3,12 gehabt in 2014.
Auch das ist völlig 2004. In Ordnung.
Und ich glaube, genau das meine ich. Und wir haben immer, ne, du hast immer so schön das geprägt, kriegst du von einem Pitcher ein 3er ERA über 5 bis 6 Innings von einem Starting-Pitcher mit Kusshand nehmen und das wird dein Ace, das wird dann ein Starter, der auf der 1 steht in der Starting Rotation. Also das ist, glaube ich, schon völlig in Ordnung. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen geblendet, das mag auch sein, natürlich.
Wie hast du denn jetzt auf den Move reagiert? Weil du bist Giants-Fan, er hat für die Giants letztes Jahr gepitcht. Du hättest ihn wahrscheinlich gerne weiterhin im Giants-Trikot gesehen. Das war relativ unrealistisch. Er ist aus dem Vertrag rausgegangen. Er konnte nach einem Vertrag aus seinem 2 Jahre 62 Millionen Dollar Vertrag raus. Da ist er rausgegangen und die San Francisco Giants haben es nicht geschafft, ihn zu re-signen. Sie haben sich dann auch einen anderen Spieler fokussiert, über den wir jetzt sofort sprechen. Aber wie hast du es gesehen, als er unterschrieben hat bei den Dodgers?
Also, das klingt jetzt sehr kindisch, aber ich bin ihm bei Instagram entfolgt.
Das ist die richtige Reaktion. Das ist Oder? Die richtige Reaktion.
Es interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, was er so postet. Das war die eine Reaktion. Die andere ist, seitdem Buster Posey das Ruder übernommen hat, glaube ich, möchte er anders mit sowas umgehen, als es vielleicht die Giants-Fans erwarten oder erwartet haben, weil ich glaube, es gab schon eine große Gemeinde, die gesagt hat, die traurig waren, dass er geht. Er wäre ja auch nur noch ein Jahr da gewesen, da müssen wir ehrlich sein. Das heißt, also richtig langfristig gebunden hätten wir nicht und er möchte nochmal oben mitspielen und das wird er im nächsten Jahr bei den Giants nicht tun. Deswegen verstehe ich ihn und davon ging es ja, glaube ich, aus. Er konnte raus aus dem Vertrag und das hat er getan. Ich hätte ihn gern das Jahr behalten, weil ich glaube, er hätte unseren jungen Pitchern sehr viel beibringen können. Er wäre das Ace gewesen bei uns nach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, bin ich bescheuert? Jetzt fällt mir mein Starting-Pitcher, der ist ja auch egal. Also ich war schon etwas traurig, als ich gehört habe, dass er geht, sagen wir es mal so. Na, also
Logan
als,
Webb,
als ich oh, das hast du gesucht. Logan Webb, genau, Entschuldigung, ja. Mein Kopf, ja. Ich war schon traurig, ja, kann ich sagen, ich verstehe ihn, aber das ist, vielleicht kommt das im Alter, dass man Verständnis für solche Dinge bekommt. Ich kann verstehen, dass er nochmal zum Contender will, die ja auch nicht mit Erdnüssen nur bezahlen, sondern schon für 2 Tüten Erdnüsse sorgen können pro Minute.
Sind die Giants Contender im neuen Jahr?
Nein.
Was, also verspricht sich Willy Adames von seiner Unterschrift bei den San Francisco Giants? 7 Jahre, 182 Millionen Dollar.
Bedingungslose Liebe.
Die bekommt er.
Die bekommt er von mir definitiv. Was verspricht er sich? Also ich glaube, er verspricht sich, dass er in den 7 Jahren oder dass er jetzt zu einem Contender wechselt, zu einem Team wechselt, was in den nächsten Jahren wieder angreifen möchte. Ich glaube, er weiß auch, egal was was Buster Posey ihm dann erzählt hat, dass nächstes Jahr das Ziel ist, positiven Rekord zu haben und das wird leider durch die Dodgers dann nicht für den Sieg in der West reichen, für Playoffs, das gucken wir dann. Aber in den nächsten Jahren kommen junge Spieler nach und dann wird er der Leader dieser Truppe sein auf dem Feld. Und ich glaube, das hat man ihm versprochen und dass er in einem der schönsten Stadien der Welt spielt, muss man auch sagen.
In einem der schönsten Stadien der Welt, was ihm und seinen Zahlen allerdings nicht unbedingt helfen wird.
Nein, gar nicht. Ich glaube, es ist immer so dieses, ja, da kommt einer, der hatte schon mal so und so viele tolle Statistiken, was offensive, er kommt, nein, können wir ab, wird nicht kommen. Er wird auch dieses Jahr keine 30 Home Runs schlagen.
Und dann kommt auch dieses Flughafengelände in San Francisco, wo kein Ball rausgeht aus dem Stadion. Ja. Er hat in diesem Jahr eine Karriere-Highs gehabt. 32 Home Runs, 112 RBI, 21 Stolen Bases. Gut, die Stolen Bases, das kann so bleiben. Adames war bei den Milwaukee Brewers und er war im Middle of the Lineup bei den Milwaukee Brewers. Brewers Park ist allerdings auch ein anderer Ballpark als der in San Francisco. Und da müssen wir dann tatsächlich wahrscheinlich ein paar Home Runs von abziehen. Es sei denn, er kommt immer rechts über die Outfield-Mauer.
Ja, er ist ja auch Rechtshänder. Matt Chapman hat im letzten Jahr 27 Home Runs geschlagen. Also ist es möglich, mehr als 20 Home Runs zu schlagen bei dem Team der Giants? Also das ist anscheinend möglich, war lange nicht die Idee. Deswegen, ja, da kann was passieren, aber ich glaube nicht, dass er seine Rekorde, was die Home Runs angeht, bei den Giants brechen wird. Vielleicht wird er der Erste sein, der mal 30 schafft seit einem gewissen Barry Bonds. Seitdem gab es das nämlich nicht mehr. Daher, ich glaube schon, dass seine Offensive vor allem daran liegt, dass er hat Jung Ho Lee vor sich. Wenn es dann alles gut geht, kommt er ja wirklich gesund wieder. Wird Leadoff-Hitter sein und ist dann 2 oder 3 in unser Lineup und ich glaube, das wird ihm auch gefallen. Er hat eine sehr verantwortungsvolle Position in der Lineup und auch eben auf dem Feld. Und ich glaube, das möchtest du als Spieler auch bezahlt bekommen, was er getan hat. Also wir haben noch gar nicht über die Atosti-Summe genannt, hast du ja.
Ja.
Ich finde 7 Jahre 182 Millionen, damit teuerster Spieler der Giants ever, sogar teurer als Buster Posey.
Und den Vertrag hat er von Buster Posey bekommen.
Ja, genau. Ja, aber das ist auch das, also es passt, finde ich. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Vertrag, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin sogar leicht euphorisiert gewesen. Also ich habe hier doch sehr getanzt vor meiner Frau, weil bis dahin haben ihre Cubs gar nichts gemacht gehabt. Und habe doch gesagt, komm, dann haben wir doch wohl die Giants vor den Cubs im nächsten Jahr, weil das eine gute, wirklich gute Verpflichtung ist. Bin ich begeistert von.
Andere Teams hatten sich auch nach Willy Adames erkundigt, wollten ihn als Third Baseman haben, aber die Giants brauchten auf der Shortstop-Position einen Spieler, der Brandon Crawford wenigstens halbwegs ersetzen kann. Brandon Crawford an sich ist nicht ersetzbar, das kann euch jeder Giants-Fan sagen. In dem Fall sportlich kann man ihn hoffentlich ersetzen und das soll Willy Adames auf der Shortstop-Position tun. Und da bin ich auch sehr gespannt in den nächsten Jahren, ob Adames diesen Vorschusslorbeeren gerecht wird. Es ist ein großer Vertrag, er steht unter Druck, ja. Er war in Milwaukee, hat er nicht, also ich möchte nicht sagen an der Wahrnehmungsgrenze gespielt, aber es war schon ein deutlich ruhigerer Markt, den er dort in Milwaukee hatte. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es in San Francisco vor sich geht und er wird in den nächsten 7 Jahren Shortstop der San Francisco Giants sein, der größte Vertrag, der in der Geschichte der Giants vergeben worden ist. Der größte Vertrag, der in der Geschichte der A's vergeben worden ist. Wir dürfen sie nicht mehr Oakland A's nennen, wir müssen sie A's nennen und im nächsten Jahr spielen sie in Sacramento, deswegen können wir sie erstmal Sacramento A's nennen. Es ist Luis Severino. $67 Millionen bekommt er für 3 Jahre und ist damit tatsächlich der Spieler mit dem größten Vertrag in der Franchise-Historie der A's. Kaum haben sie das Oco Coliseum verlassen, sind solche Verträge drin. Jeff Fischer, man möchte ihm nach wie vor möchte man ihn mit Sitzschalen aus dem Coliseum beschmeißen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das muss so eine unfassbare Ohrfeige gegenüber allen Oakland Athletics-Fans gewesen oder sein. Ich glaube, wenn man sich als Fan überlegt hat, der Weg nach Sacramento ist nicht weit, vielleicht gucke ich mal vorbei, ist das, glaube ich, ab dieser Verpflichtung machst du es nicht mehr, weil das ist ja, die haben sich einen guten Pitcher geholt, das ist überhaupt keine Frage. Sportlich macht diese Verpflichtung absolut Sinn, wenn wir das kurz abgehakt haben, aber für alle Fans ist das ein Schlag ins Gesicht.
Habe ich auch gedacht. 67 Millionen, Luis Severino wird auf jeden Fall jetzt bei den A's im nächsten Jahr sein und die A's haben damit ja noch nicht mal Schluss gemacht, sondern sie sind ja durchaus sehr, sehr aktiv im Moment in der Free Agency Phase. Ein Satz, den ich so im Moment noch nie gehört habe. Also.
Nein, vor allen Dingen dann auch mit Trades, ne? Jeffrey Springs jetzt auch
genau,
noch für
von
die
den
Starting
Rays.
Rotation geholt,
ja.
Von den Rays, was auch wieder was über die Rays sagt, finde ich, ne? So alles beisammen. Sie haben ja weiterhin haben die Athletics ja ihr junges Team, ne? Also mit Lawrence Butler hatten wir angesprochen, mit 24 Jahren, der ja tatsächlich dann auch wahrscheinlich sogar Trade-Anfragen bekommen hat, also gehe ich ganz fest von aus, aber wenn es da noch nicht mal Gerüchte zu gibt, dann glaube ich, ist das jemand, um den eben die Offensive auch aufgebaut werden kann. Dann hast du ja noch eben die Spieler wie Brent Rooker, der ja auch eine Top-Saison letztes Jahr hatte.
Und der nicht getradet wird, sagen die Ace. Und
ne, der nicht getradet wird. Du hast mit Zach Gallof, den Second Baseman, auch jemanden, ne? 17 Home Runs, 25 Stolen Bases. JJ Bleday dabei, Shea Langeliers als Catcher mit 29 Home Runs im letzten Jahr. Also da ist ja schon offensiv was beisammen. Und dass sie jetzt auf einmal anfangen, Geld auszugeben, glaube ich, ist auch ein Zeichen an die MLB. Also es hat, glaube ich, nicht nur etwas damit zu tun.
Ja, das glaube ich
auch. Sondern es ist definitiv ein Zeichen an die MLB. Ihr könnt euch darauf verlassen, wir bauen diese Vegas-Franchise so auf, dass es niemand bereuen wird, sagen wir es so. Mhm.
Die Oakland A's, da werden wir nächstes Jahr noch Probleme bekommen.
Schlimmer als bei Guardians Indians, oder?
Ja, viel schlimmer, glaube ich. Weil vor allen Dingen, es ist ja nur ein einziger Buchstabe, beziehungsweise zwei mit den A's. Aber ja. Also, die A's haben für nächste Saison Luis Severino unter Vertrag genommen. 3 Jahre, $67 Millionen. Er galt mal als einer der besten Pitcher der Liga. Er ist so ein bisschen hinten rübergefallen und trotzdem hat er im letzten Jahr gute Zahlen aufgelegt. Und die Zahlen erhoffen sich die A's auch in Sacramento im nächsten Jahr und wo immer sie dann auch in den nächsten Jahren spielen werden und dann irgendwann in Las Vegas. Lass uns zu den Boston Red Sox kommen. Die haben nämlich zwei Deals gemacht. Ein Free-Agent-Vertrag haben sie unterschrieben. Das ist der von Aroldis Chapman. Ein Jahr 10,75 Millionen Dollar, was die Fanbase nicht unbedingt erfreut hat. Und sie haben für Garrett Crochet getradet. Der größte Spieler, der auf dem Trademarkt da war, nach einer Fabelsaison, die er mit den White Sox gepitcht hat, wo er der einzige Lichtblick der White Sox war im letzten Jahr. Es war von vornherein klar, dass sie ihn traden werden. Für wie viel oder wie viel bekommen sie für ihn? Das war am Ende die Frage. Sie haben ihn für 4 Prospects der Red Sox bekommen. Kyle Teal, Braden Montgomery, Chase Medrowth und Wickelman Gonzalez. Das sind die Spieler, die nach Chicago gehen. Zuerst mal Aroldis Chapman, 10,75 Millionen Dollar für einen Pitcher, der immer noch 105 Meilen erreichen kann mit seinem Fastball. Ist das erstmal ein No-Brainer? Also rein von den Zahlen, rein von dem sportlichen Wert, ein Jahr 10,75 Millionen Dollar für jemanden, der das 7., 8. oder 9. Inning pitchen kann, für mich ein No-Brainer. Für dich auch?
Auf den ersten Blick ja. Dann muss ich allerdings gestehen, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem und ich finde die Nachricht leider nicht so schnell gerade. Es hat jemand mal die letzten Zahlen von Chapman aufgelistet und gesagt, es geht langsam, also seine Leistungen sind halt nicht mehr so dominant wie noch vor 2 oder 3 Jahren. Mhm. Na, also das, und vielleicht ist das dann gar nicht mehr so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein No-Brainer. Ich glaube, ihr brauchtet, das hatte ich euch ja dann auch gefragt, ich und Axel, warum? Und da habt ihr gesagt, ja, Kenley Jensen ist noch Free Agent und keine Ahnung, was passiert.
Zu den Red Sox-Kid zurückkehren, glaube ich nicht. Chris genau, Martin, ne? Und ist auch Free Agent.
Und da musst du was tun, deswegen glaube ich, ist das sportlich nachvollziehbar. Ich hoffe, oder ich glaube, die Red Sox-Fans müssten eher hoffen, dass er nicht so viele Safe-Opportunities bekommt, weil seine Leistung halt nicht mehr, also es ist kein No-Brain, kein Problem, ich kann ihn auf den Mount stellen und er wird uns das Spiel nach Hause holen, Deal nee. Gewesen, sondern ich glaube, da werdet ihr ja schon wieder ein bisschen, es wird wieder so wackelig sein, wie auch unter Kenley Jensen am Ende, ne?
Ja, es ist aber so ein bisschen, also so ein bisschen Thrill brauchen die Red Sox-Fans auch. Ich finde nur 10,75 Millionen Dollar für jemanden, der erstmal nicht vorgesehen ist als Closer, dafür haben wir noch Leute wie Garrett Whitlock etc., finde ich, ist eine okaye Summe. Und es ist ein Jahresvertrag. Ja. Es ist quasi kaum ein Risiko damit verbunden. Er ist 2016, ist er damals für 30 Spiele gesperrt worden wegen Verletzung der Domestic Violence Policy der MLB. Und deswegen
ja zu den Cubs danach, ne? War das nicht in genau der Saison, genau, dass er dann zu den Cubs ist? Ja. Also ich sag mal so, in den Videos, in denen die World Series gefeiert wird, ist sein Anteil nicht sehr groß. Sag es mal so.
Ja, genau.
Er war ein Bestandteil der Meisterschaftsmannschaft, aber ich glaube halt, ja, weil er auch nur ein halbes Jahr da war, ne? Das darf man dabei ja nicht vergessen.
Ja, er war nur ein halbes Jahr dabei. Er hat wichtige Innings gepitcht für die Chicago Cubs damals und trotzdem war immer der Vorwurf, dass er wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden war. Und deswegen sind die Boston Red Sox Fans alles nur nicht so richtig glücklich über diese Verpflichtungen von Aroldis Chapman. Man braucht jemanden für ein spätes Inning. Sie haben ihn jetzt bekommen. Er hat sich dann sofort mit Jaron Duran gezeigt in Red Sox-Uniformen. Ist im Workout in Florida jetzt im Moment bei den Red Sox. Ich bin sehr gespannt auf die Saison 2025 mit Aroldis Chapman. Eine andere Geschichte war die Verpflichtung von Garrett Crochet. Nachdem man den Wettbewerb um Juan Soto verloren hatte, hatte man sich sofort dann darum gekümmert, wenigstens einen Front-End-Starting-Pitcher zu bekommen, weil eins hat den Red Sox in der letzten Saison gefehlt und das war ein richtiges Ace. Und das erhoffen sie sich von Garrett Crochet. Der ist erst 25 Jahre alt, hatte im letzten Jahr 146 Innings gepitcht, 209 Strikeouts, nur 33 Walks, einen 97 Meilen Fastball, einen fantastischen Slider und einen Cutter, den er noch genutzt hat und den er eingeführt hat, ist er in diesem Jahr quasi unhittbar gewesen. Die große rote Flagge, die ich hier im Moment sehe, ist, dass er sehr häufig verletzt war in den letzten Jahren, dass er jetzt mit Arbitration in der neuen Saison nur 3 Millionen Dollar bekommt. Für einen Spieler seiner Güteklasse ist das enorm wenig. Deswegen ist das für die Boston Red Sox, gerade was die Gehaltsstruktur angeht, ist es ein No-Brainer. Ich bin sehr gespannt und hoffe sehr, dass Gerrit Crochet seine Leistungen jetzt in den nächsten Jahren, in den nächsten 2 Jahren bei den Red Sox unter Beweis stellen kann, weil danach, nach 2026, ist er Free Agent. Die Spieler, die für ihn nach Chicago gehen, das sind Kyle Teal, ich habe sie eben schon gerade genannt, Catcher, der beste Catcher im Prospect-Bereich der Boston Red Sox. Das ist Braden Montgomery, der dieses Jahr erst gedraftet worden ist, der an Platz 12 gefallen ist, weil er sich den Fuß gebrochen hatte oder ich glaube den Knöchel gebrochen hatte. Deswegen so ein bisschen gefallen ist noch im Ranking. Der wäre viel höher gedraftet worden und die Boston Red Sox sahen sich glücklich, ihn zu draften. Dann haben sie noch Chase Medeiros und Wikelman Gonzalez, ein Rechtshandwerfer. Es ist sehr viel. Was ich allerdings als sehr positiv empfinde, ist, dass keiner von den Top 3 Prospects der Boston Red Sox angerührt worden ist. Das sind Christian Campbell, das ist Roman Anthony, der ja eigentlich auch noch eine Karriere als Popsänger mit dem Namen vor sich hat. Und das ist Marcelo Meyer. Die drei sind unangetastet und sollen nächste Saison schon bei den Red Sox spielen und in der Big League spielen. Und da bin ich sehr gespannt. Man braucht Prospects, um solche Spieler zu verpflichten, für die zu traden.
Ja.
Bin sehr
gespannt
auf den Gegenwert, den Gerrit Crochet ihnen bieten kann.
War so meine erste Idee. Oh, es sind viele Prospects, ne? Das muss man ja sagen. 4 Spieler, das ist schon eine Menge. Es sind aber eben, wie du es selber gesagt hast, es sind nicht die Top 3. Deswegen ist das, glaube ich, okay. Ich bin sehr gespannt. Also die Situation rund um ihn zur Trade Deadline letztes Jahr, dieses Jahr war ja sehr merkwürdig, ne? Dass er gesagt hat, er wird nur unterschreiben im Sommer oder wird nur dahin wollen, wo er auch einen längerfristigen Vertrag bekommt. Das hat er bei den Red Sox, also ich habe noch keine Vertragsunterschrift gehört, dass er jetzt für länger verpflichtet wird. Ich glaube, er hat sich selber sehr viel Druck damit aufgebaut. Er wird sich beweisen müssen. Er ist eben noch ein junger Pitcher. Er wird hier bei mir als Starting Pitcher Nummer 1 gelistet. Das finde ich, weiß ich noch nicht. Also das wird sich dann, glaube ich, ergeben. Oder meinst du, dass er quasi euer Starting Opening Day Pitcher ist?
Bin ich mir jetzt relativ sicher, ja.
Okay, gut. Dann passt das ja auch. Er ist Linkshandwerfer. Das ist auch nicht sehr oft bei euch, ne? Also ihr habt noch Chris Murphy.
Wir hatten vorher Chris Sale noch. Ja, das war der letzte.
Ja, gut, Chris Sale, aber
Linkshandwerfer ist ja mit Impact.
Du musst loslassen, Andreas.
Es ich lass doch los. Bett.
Du musst loslassen. Haben wir gar nicht gesagt, dass der Shortstop ist. Aber egal. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Geldtechnisch, absolut, wie du es gesagt hast, das ist ein Top-Ding. Ne? Du kriegst für 4 Prospects, die musst du abgeben. Das ist in Ordnung. Musst du halt auch tun, wenn du so jemanden haben willst.
You have to give something to get something.
Ja, eben. Und du gehst halt dann in die erste Arbitration-Runde mit ihm. Und er muss sich jetzt in diesem Jahr beweisen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Druck, den er sich da aufgebaut hat. Und wenn der sich beweist, dann gehe ich, also ganz ehrlich, warum denn nicht ihn, wenn er sich vernünftig aufführt, ne, wenn er jetzt nicht noch anfängt, wieder rumzublöken. Ich glaube, dann kann er jemand werden, auf den die Red Sox sich in den nächsten Jahren dann verlassen kann. Das ist, glaube ich, schon. Ist ein guter Pitcher und jung vor allem. Und nicht,
ich hoffe, er bleibt gesund.
Und das müssen wir immer, davon bin ich jetzt ausgegangen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das ist klar, das setze ich voraus.
Ja, Gerrit Crochet kommt zu den Boston Red Sox. Wird er Crockett genannt werden? Wie wird er genannt werden? Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, Gerrit Crochet ist bei den Red Sox, hat unterschrieben. Die Red Sox haben allerdings gesagt, sie wollen noch einen Starting-Pitcher. Haben sie, brauchen noch einen Backup-Catcher. Sie haben sich Omar Narváez von den Yankees geholt in einem seltenen Yankees-Red Sox-Trade. Und
Carlos,
sie brauchen noch Relief-Pitching.
Carlos Narváez meinst du, ne?
Carlos Narváez, Entschuldigung.
Ja,
braucht
Omar Narváez
als andere, ne?
Braucht ihr nicht noch auch Infield-Defense oder seid ihr damit glücklich?
So. Ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja
Marcelo Richtung
Meyer,
der
nächstes
kommt,
Jahr,
ich möchte es leicht ansprechen.
In die Big League kommen soll. Wir haben Trevor Story, der hoffentlich wieder gesund ist.
Ja, also ruhig,
die ich habe bei den Giants nicht gepestet, in keiner Form. Und von dir kommen jetzt nur Sticheleien.
Nein, ich wollte nur darauf ansprechen, dass es ja die Diskussion gab oder die Nachrichten gab, dass es eventuell möglich ist, dass Rafael Devers auch auf 1 spielen könnte. Ich glaube, dafür müsste aber was noch trade-technisch passieren, oder? Da müsste doch dann jemand gehen, oder?
Tristan Casas müsste gehen, der ist im Moment auf der First Base.
Na, also, so,
und man da möchte Masataka Yoshida noch traden, weil für den hat man im Moment leider überhaupt keine Verwendung.
Das ist so schade, ne? Finde ich. Also, ich mag den ja. Also jetzt, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mag japanische Baseballspieler sehr. Aber es ist so, es fehlt noch so ein kleines Puzzlestück, finde ich, ne? Weil ich glaube, das mit dem Starting-Pitcher und auch mit dem Relief-Pitching, das du angesprochen hast, die letzte Saison war überraschend gut der Red Sox. Das haben wir auch schon besprochen gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie sich bisher verschlechtert haben dazu. Das heißt, du bist auch in der guten American League East, bist du in der Lage, mitzuhalten. Und ein kleines Puzzleteil würde ich noch mir wünschen, dass dann die Red Sox wieder da oben mit rum fuhrwerken.
Rumfuhrwerken, das ist ein schönes Wort. Die New York Yankees sind auch nicht untätig gewesen. Sie haben Max Fried einen großen Vertrag angeboten und er hat ihn genommen. 8 Jahre, $218 Millionen für einen Linkshandwerfer, Max Fried, der sich in den letzten Jahren einen geradezu mythischen Ruf bei den Atlanta Braves erworben hat. Nicht dadurch, dass er einen 100-Meilen-Fastball oder so hat, sondern dass er zwischendurch einfach unhittbar war. Die ERAs über seine letzten 4 Saisons, 2,25, 3,04, 2,48, 2,55. Für mich ein absoluter No-Brainer, dass er so einen Vertrag bekommt mit 30. Bin gespannt, wie lange er den Yankees zur Verfügung steht mit solchen Zahlen dann noch. Aber dass sie ihm diesen Vertrag gegeben haben, ist für mich absolut verständlich. Und dass Max Fried hier so einen großen Zahltag bekommt von den Yankees, das ist für mich auch verständlich. Er wird auch keine Probleme haben mit der Haarphilosophie der Yankees, weil er war vorher schon immer glatt rasiert und wird bei den Yankees sehr nahtlos reinpassen in die Rotation.
Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodon, Luis Gill und Marcus Stroman ist derzeit die Rotation. Ganz ehrlich, da musst du als American League erstmal dran vorbeikommen. Also das sieht schon wirklich gut aus. Ich finde auch, wie du alles, was du so gesagt hast, kann ich dir unterschreiben. Eine sehr, sehr gute Verpflichtung.
Bei den Atlanta Braves war er in den letzten Jahren, ich habe es gerade gesagt, sehr, sehr gut. Er war selten verletzt, obwohl er nie so richtig über 200 Innings gepitcht hat. Er hatte mal die ein oder andere größere kleinere Verletzung, aber nie wirklich was richtig Großes. Und deswegen glaube ich dann auch, dass die New York Yankees sehr positiv gestimmt sind, was die nächsten Jahre angeht von Max Fried. Du hast die Rotation gerade erwähnt. Da ist natürlich ein Name noch damit dabei, den man erwähnen muss. Das ist Nestor Cortes. Und die Yankees haben dann auch gesehen, Moment mal, wir haben eine ziemlich gute Rotation, selbst wenn wir Nestor Cortes rausnehmen. Wir haben aber noch nicht das tolle Relief-Pitching, weil uns einige dann auch verlassen haben durch die Free Agency. Und dann haben die Yankees nochmal reagiert. Und das ist vielleicht so ein kleines bisschen untergegangen in den letzten Wochen, dass die Yankees sich Devin Williams von den Milwaukee Brewers geholt haben. Und dort haben sie dann in das Package Nestor Cortes reingegeben. Devin Williams war einer der besten Relief-Pitcher im letzten Jahr. 1,83er ERA, 97 Career Relief Appearances. Er ist dadurch berühmt geworden, dass er Freddie Freeman den Grand Slam gegeben hat in der Postseason im Jahr 2024. Das war der erste Home Run, glaube ich, den er überhaupt abgegeben hat. Aber er ist einer der allerbesten Closer, die wir haben im Baseball. Und er ist jetzt bei den Yankees ab der nächsten Saison. Nestor Cortes wird für ihn nach Milwaukee gehen. Und dann haben sie noch
Ein Prospekt
haben. Durbin heißt er mit Nachnamen. Wie heißt er mit Vornamen? Ja.
Und Cash Considerations.
Ja, also da haben sie noch ein paar. Da haben sie den Cola-Automat der Milwaukee Brewers nochmal aufgefüllt. Auf jeden Fall Cole Durbin, glaube ich, heißt er. Und das ist jetzt dieser Trade. Und das ist natürlich ein beneidenswerter Trade, den die Yankees dort machen, in meinen Augen, weil sie hatten diesen Überschuss an Starting-Pitchern. Jemanden wie Nestor Cortes, der sehr zuverlässig in den letzten Jahren war, der sein Standing aber nicht dadurch verbessert hat, dass er dieses eine Inning gepitcht hat in der Postseason, wo er gerade nach Verletzung zurückgekommen war. Das musste man aber auch vielleicht Aaron Boone anlasten. War trotzdem sehr zuverlässig in den letzten Jahren. Das hat mich überrascht, dass sie ihn in dieses Package reingeben. Aber es ergibt Sinn, wenn man sagt, was die Yankees für eine Starting Rotation haben.
Ja. Ich finde, die ist damit, die Starting Rotation haben wir geklärt, aber das Bullpen ist damit einfach nochmal um einen sehr großen Faktor besser geworden. Und Luke Weaver, der ja so der beste Bullpen-Pitcher da, der jetzt auch übrig geblieben ist, und aber auch der Rest ist ja wirklich auf Top-Niveau schon gewesen, so rum. Das ist einfach, die haben jetzt dieses 9. Inning damit sicher gemacht und fest gemacht. Das finde ich eine sehr schlaue Verpflichtung und vor allem, weil du hast quasi nur ein Prospekt abgegeben plus Nestor Cortes. Also ich finde, keine Seite hat verloren in dem Deal, muss ich ehrlich gestehen. Nestor Cortes bei den Brewers macht absolut Sinn. Die können ihn gebrauchen. Deren Starting Pitching war ja eben, hatte ja Bedürfnisse, die gefüllt werden müssen. Das haben sie jetzt. Und irgendwo ist das ein sehr cooler Deal. Aber auch da, die Yankees sind ja noch nicht fertig. Ne? First Base muss noch irgendwie besetzt werden. Da ist ja meine Vermutung, dass Pete Alonso kommt. Aber also trotzdem musst du ja auch da noch was tun, finde ich. Aber der Move, Hut ab Yankees, Soto verloren und so smart darauf zu reagieren und nicht panisch, finde ich gut.
Fand ich auch gut. Es wirkt sehr überlegt, was die New York Yankees gemacht haben in meinen Augen. Und Max Fried und Devin Williams werden das Pitching der Yankees enorm verstärken, in meinen Augen.
Ja.
Das sind die ganz, ganz großen Geschichten. Wir müssen aber noch auf ein, zwei kleinere Geschichten, klein ist die Geschichte so gar nicht. Die nächste große Geschichte, die wir haben, ist ein Trade zwischen den Chicago Cubs und den Houston Astros. Kyle Tucker wird zu den Chicago Cubs wechseln für Third Baseman Isaac Paredes, Pitcher Hayden Wesneski und Prospect Cam Smith. Die Chicago Cubs holen sich Kyle Tucker, der nach der nächsten Saison Free Agent wird. Die Houston Astros sind sehr, sehr zögerlich, was große Verträge angeht. Den letzten großen, glaube ich, hat wirklich José Altuve unterschrieben. Mhm. Und da Tucker einen enorm großen Vertrag bekommen wird, waren die Houston Astros sehr zögerlich, wollten ihn nicht in der Free Agency verlieren und haben ihn jetzt getradet zu den Chicago Cubs. Die bekommen einen fantastischen Outfielder, einen fantastisch offensiven Outfielder. Und ich glaube, also auf den Trade bin ich ein bisschen neidisch. Auch wenn ich weiß, dass die Red Sox niemanden brauchten im Outfield für die neue Saison. Aber Kyle Tucker ist so einer meiner heimlichen Lieblingsspieler.
Das, also ich hatte ja erzählt, ich habe hier sehr getanzt, ne? Als Willy Adames verpflichtet wurde. Aber da gab es hier eine Parade durchs Wohnzimmer. Das ist ja smart, weil er wirklich jemand ist, der dein Team voranbringt, ne? Und zwar sofort. Und der Preis war nicht zu teuer, finde ich. Ne? Also Hayden Wesneski, glaube, hat schon gepitcht, aber der Rest war jetzt nicht unbedingt Top 1 in der Lineup der Cubs. Das ist schon ziemlich gut. Also das ist ein sehr smarter Move. Ich bin mal gespannt, wie es dann eben weitergeht, ne? Also du es ja gerade erwähnt hast. Ne? Das ist ja jetzt, wann wird der Free Agent, hattest du es gesagt?
Nächstes Jahr, ne?
Ja. Nach dem nächsten Jahr. Das heißt, du hast jetzt einen vernünftigen Vertrag, 15, also 16 Millionen kriegt er, 15,8, finde ich für die Sorte Spieler unterbezahlt, um es mal so zu sagen. Ja. Also, natürlich habe ich hier ständig die Posts weitergeleitet bekommen, wo dann drin stand, Kyle Tucker hat dieselben Werte wie Juan Soto zum Beispiel. Der ist defensiv ist er wie viele Klassen besser als Juan Soto, kann ich gar nicht beschreiben. Und das ist schon eine sehr schlaue Sache und für wenig Geld hast du dein Team 2025 verbessert, das muss man deutlich sagen, und kannst dann eben ganz gemütlich in das Jahr 2026 gehen und ihm sagen, pass auf, das ist unser Weg, möchtest du hier bleiben oder er sucht sich was Neues und hast kein Rental, kein zu viel Geld ausgeben und keine Prospects verloren oder nicht viele. Das ist schon ein ziemlich smarter Move, bin ich sehr neidisch auch, ja.
Isaac Paredes soll bei den Houston Astros wahrscheinlich Alex Bregman ersetzen. Alex Bregman ist auch in der Free Agency, wird höchstwahrscheinlich nicht bei den Houston Astros unterschreiben. Es gibt immer noch Gerüchte, dass er zu den Red Sox geht, aber da müsste noch einiges passieren, meiner Meinung nach.
Und ich möchte Alex Bregman nicht bei den Red Sox sehen. Na, das sehe ich auch nicht. Ich sehe es nicht. Wenn wir bei den Cubs bleiben, die haben sich ja auch noch Matthew Boyd geholt für die Starting Rotation. Eli Morgan von den Guardians fürs Bullpen. Also sie haben ja so ein paar Dinge auch getan. Das Team war ja gut letztes Jahr. Wird für mich auf jeden Fall eine Rolle um den Titel in der Central spielen. Gerade mit Kyle Tucker, der so erfahren ist, der deine Mannschaft ja mit auf einmal wesentlich besser macht. Das muss man ja wirklich sagen. Und dann hast du ja noch weiter die jungen Leute. Ne? Also Pete Crow Armstrong ist erst noch nicht mal 23. Ja. Der wird noch eine Karriere vor sich haben. Also das ist schon... da kommt schon einiges zusammen. Ich soll übrigens auch sagen, dass man die Cubs auch nicht aus der Sasaki-Verpflichtung rausnehmen soll. Der ist ja noch der, also Burns und Sasaki sind ja die beiden Top-Free-Agents, die noch nicht verpflichtet sind. Da die Cubs auch nicht rausrechnen, soll ich hier reinwerfen.
Ja. Also die Chicago Cubs holen sich Kyle Tucker. Ein zweiter Trade, auf den ich ein kleines bisschen neidisch bin, ist der, dass die Blue Jays sich die Dienste von Andrés Giménez gesichert haben. Andrés Giménez, ein Defensiv-Wizard und mein Andrelton Simmons-Poster hängt hier immer noch über meinem Bett. Ich bin ein, ich bin ein sehr großer Fan von defensivfähigen Spielern. Andres Jimenez ist ein unglaublich guter Second Baseman und er kommt von den Cleveland Guardians zu den Toronto Blue Jays. Offensiv hat er es noch nicht gezeigt, dass er All-Star-Qualitäten auch offensiv hat, aber die Blue Jays wollen ihn wegen seiner Defensive. Da kommt kein Ball durch.
Nee. Nein. Und wenn wir uns das angucken, wie die Blue Jays aufgestellt sind, ich glaube, Offensive, da ist ja auch enorm was vorhanden. Es ist ja nicht so, dass da jetzt ein Team offensive Verstärkung braucht, ne? Wenn man es mal so sieht. Du hast damit dein Infield dicht gemacht. Also das muss man ja wirklich sagen. Und er soll aber jetzt sogar Second Base gehen, ne? Er ist ja nicht,
hab ich ja gesagt.
War nicht bei den Guardians Shortstop, ja, ne?
Nee.
Oder? Ich weiß es. War auch Second Base, ne? Okay. Ist ja dann Second. Also damit machst du das dicht, ne? Also die Kombination Bo Bichette und Andrés Jiménez ist, glaube ich, defensiv fast nicht zu schlagen in der American League. Also das ist schon Top 3. Das sieht sehr gut aus.
Die American League East im neuen Jahr wird durchaus sehr, sehr stark sein.
Offen wie ein Scheunentor, sagt man doch, ne?
Ja, wahrscheinlich. Die Marlins haben sich von Jake Berger getrennt. Den haben die Texas Rangers geholt per Trade. Zwei Shortstop-Prospects, Echedri Vargas und Max Acosta, gehen dafür zu den Miami Marlins. Und die Texas Rangers haben in einem weiteren No-Brainer-Move haben sie Nathan Eovaldi sich wieder geholt für 3 Jahre.
Ja.
Und auch das sind zwei Dinger, die in meinen Augen absolut Sinn ergeben, völlig in Ordnung sind. 3 Jahre, 75 Millionen für Nathan Eovaldi, der jetzt nun wirklich seit 2015 oder so unter Beweis gestellt hat, dass er ein sehr, sehr zuverlässiger Pitcher ist, dass er ein absolutes Arbeitspferd ist, Workhorse, wie die Amerikaner sagen, dass er immer seine 200 Innings pitcht und dass er wenig verletzt ist. Und Nathan Eovaldi ist einfach einer der zuverlässigsten Leute, die es gibt im Baseball, im Starting Pitching.
Ja. Und auch, glaube ich, wie du es gesagt hast, der Vertrag ist genau, also da kannst du ja überhaupt nichts zu sagen. Also,
ja.
Die Angels haben auch noch viel gemacht, finde ich, oder?
Also, das allerdings ganz am Anfang der Free Agency-Phase,
ja, so
das
hat
mich auch,
ne?
Überrascht, da waren sie sehr aktiv. Sie haben sich Yusei Kikuchi geholt. 3 Jahre Vertrag, 63 Millionen Dollar. Yusei Kikuchi hatte letztes Jahr noch für die Blue Jays gepitcht. Und die Angels haben gleich mal sehr früh Nägel mit Köpfen gemacht. Dazu haben sie Kevin Newman, nicht den von Seinfeld, einen anderen, für ein Jahr unter Vertrag genommen und Travis Dunneau für 2 Jahre. Und dazu haben sie noch Kyle Hendricks, als Starting Pitcher für 2,5 Millionen Dollar geholt. Die Angels haben sehr früh Nägel mit Köpfen gemacht. Das sind alles keine Vertragsunterschriften, wo du sagst, boah, damit sind sie jetzt absoluter Contender wieder. Aber ich fand, dass sie nicht kopflos reagiert haben, meiner Meinung nach.
Exakt, ne? Also ich glaube, dass beschreibt das am besten, ne? Du verbesserst deine Starting Rotation, ne? Du hast jetzt noch José Soriano und Tyler Anderson vorher so als deine Top Aces noch dabei gehabt. Die werden jetzt mit Kikuchi und einem Kyle Hendricks, der, ganz ehrlich, ich glaube, den als vierten Pitcher oder fünften nehme ich auch. Kein Problem mit. Reed Detmers ja auch noch dabei. Eine gute Links-Rechts-Kombination. Ne? Du hast im Moment drei Lefties und zwei Righties, die dir da zur Verfügung stehen. Und eben, naja, du musst ja erstmal gucken, wie ist Mike Trout nächstes Jahr drauf? Ne? Was ist der in der Lage zu leisten? Auf weitere Spieler, glaube ich, also glaubst du, dass Dings noch wieder zurückkommt, Rendon? Also dass der.
Man hört ja, dass die Angels Interesse an Nolan Arenado haben.
Das wären
wieder die
Angels
alten Angels.
Ich glaube, an der Stelle von Anthony Rendon könnte ich sogar verstehen, weil ich habe ja diese Grafik gepostet, ne, dass die seitdem Anthony Rendon weg ist, so und so viel Third Baseman bei denen, der kam von den Nationals, ne?
Ja.
Genau. So und so viel, ich weiß keine Ahnung, 15 Third Basemen gespielt haben und bei den Aces waren es noch, Angels waren es noch mehr.
Ja.
Also das ist, ich weiß nicht, also ich bin ich bin gespannt. Jorge Soler haben sie sich noch geholt, als Designated Hitter, glaube ich, eine gute Verstärkung. Aber ja, die Moves machen jetzt nicht den Blick auf, oh wow, die greifen aber da mal richtig an in der American League West.
Nee, aber wie gesagt, es wirkt nicht kopflos. Das ist etwas, wo ich bin ja schon damit zufrieden. Ne?
Ja, so weit sind wir, ne? Mit den Angels sind wir so weit, dass wir sagen, wir sind damit schon zufrieden.
Hast du den hast du den Stil Homeplate von José Siri in der Dominican Winter League gesehen?
Nein, ich gucke
sehr quasi wenig quer durchs gesamte Outfield gesprintet ist, um am Ende auf Homeplate zu sein. José Siri hat Werbung gemacht für die New York Mets, bei denen er spielt ab der nächsten Saison. Von den Tampa Bay Rays für Reliever Eric Orsi haben die New York Mets ihn bekommen. Outfielder José Siri und die nächste Saison wird er dort spielen und vielleicht finde ich das auf Instagram nochmal, dann können wir das in die Stories packen.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne, weil Home stehlen, das Zuhause stehlen finde ich immer sehr schön.
Ja, finde ich auch gut. Haben wir sonst noch was?
Michael Conforto, ein Jahr zu den Dodgers, finde ich jetzt auch nicht spektakulär. Black Trainen wurde re-signed, auch ein Ding, was man ohne Probleme sagen kann. Nick Martinez auch re-signed worden für 21 Millionen bei den Reds, Starting Pitcher oder Right-Hand Pitcher. Tyler O'Neill hätte ich vielleicht noch erwähnen können. Das wäre noch etwas, der ist bei den Red Sox gewesen, Spieler, den ihr sehr gemocht habt im letzten Jahr, beide.
Ja.
Selbst Axel hat ihn gemocht. Auch seine beste Saison, glaube ich, letztes Jahr, ne? 2.5.
Ja, vor allen Dingen, weil das Green Monster war für ihn wie gemacht.
Genau, und jetzt geht er zu dem, hast du mitbekommen, dass sie die Mauer wieder nach vorne ziehen?
Ja.
nach hinten schieben? Die Orioles. Ja. Vielleicht tut ihm das ja gut, ne? Das Outfield ist dann noch größer, das heißt, er kann da noch mehr zeigen, was er kann. Shane Bieber bei den Guardians.
Ja.
Ist jetzt, glaube ich, auch nicht keine große Nachricht. Und den Rest sind wir, glaube ich, soweit alles durchgegangen. Ich würde dich noch gerne fragen, wo landet Corbin Burnes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht.
Das ist so offen, finde ich. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er bei euch landet, bei den Red Sox landet. Ich glaube, das würde auch super passen.
Das würde die Rotation allerdings wirklich um Äonen verbessern.
Ja, genau. Aber ich kann auch verstehen, weil er ist, glaube ich, also Rookie Sasaki noch als nächster wirklich Top 5 Free Agent. Der ist aber so offen, da kann ich nichts zu sagen.
Ja, also, wir können alle nichts dazu sagen. Bei Rookie Sasaki sagt jeder, dass die Dodgers ihn unter Vertrag nehmen. Die haben das größte International Bonus Pool Money. Ja. Das haben die Red Sox jetzt nicht mehr. Die haben gerade in ihrem Trade für Garrett Crochet haben sie International Bonus Pool Money noch abgegeben.
Ja.
Sasaki wird nicht bei den Red Sox landen. Vielleicht ist es ja Burnes, keine Ahnung. Aber da ist es, finde ich, da haben 15 Teams Chancen, ihn zu signen.
Jetzt geht auch, ne? Also es ist zu offen noch, finde ich auch. Und bei Corbin Burnes waren aber ja die Gespräche bei den Red Sox ja schon da, bei den Giants übrigens dann auch. Ich glaube auch, dass die weiterhin im Rennen sind. Wir brauchen noch einen Starting-Pitcher oder wir könnten noch einen gebrauchen. Kann eigentlich jeder, aber das ist so. Und bei Sasaki wirklich alles offen.
Ja.
Nee, ansonsten könnte man noch über die Stadionsituation der Rays reden.
Nee.
Man könnte noch ganz viele Dinge tun, aber dafür haben wir ja das nächste Jahr.
Dafür haben wir das nächste Jahr und da werden wir dann in unseren Vorschauen darauf zu sprechen kommen, auch auf die Stadionsituation bei den Tampa Bay Rays, weil dieser Dome wird nicht zu schließen sein für das Jahr 2025 und da ist man im Moment noch auf der Suche. Das allerdings in unserer ersten Vorschau dann auf die American League East, die dann irgendwann Mitte Februar kommt. Wenn alles gut geht, machen wir vielleicht vorher noch einen Podcast darüber, was noch geschehen ist in der MLB. Das soll es für dieses Jahr gewesen sein. Wir haben es wieder geschafft, 38 Podcasts in einem Jahr zu schaffen. Das ist bei unseren drei beruflichen Situationen nicht ganz einfach gewesen. Wir haben es trotzdem geschafft. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns unterstützen wollt, dann steht in den Shownotes der Link zu Steady und zu PayPal. Ne? So.
Richtig.
Und ansonsten sind wir nur soweit, wir können nur sagen, frohe Weihnachten euch allen, die es feiert. Wenn es nicht feiert, dann schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und in der neuen Saison hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.